Die Radio Wissen. Hörsaal.
Eigentlich leben wir ja in einer ganz angenehmen Zeit. Die Gesellschaft ist liberaler geworden, offener, auch informierter. Das Verständnis zum Beispiel für Krankheiten wie Depressionen oder Psychosen oder auch nur für psychische Andersartigkeit, wenn man diesen Krankheitsbegriff mal rauslassen will, hat langfristig gesehen eher zugenommen. Einfach ist die Situation für Betroffene deshalb aber noch lange nicht.
Es gibt sehr viele psychische Erkrankungen und jedes Mal hat man damit ein Label auf der Stirn, ein Etikett, und das kann dann zur Diskriminierung führen. Sie werden schlechter behandelt aufgrund des Labels und das ist ungerecht. Dieses Verstörende, Nichtverstehbare, damit wollen die Leute heute weniger zu tun haben als Anfang der 90er Jahre. Wir wissen, dass das Stigma von psychischen Erkrankungen dazu führt, dass Leute keine Hilfe in Anspruch nehmen oder die Hilfe sehr viel später in Anspruch nehmen. Es gibt keinen diagnostischen Test, der eindeutig sagt, ab hier ist es krank und kurz davor war es noch normal. Die stärkere Betonung des Kontinuums psychischer Gesundheit und psychischer Krankheit könnte ein Weg sein, die wahrgenommene Andersartigkeit von Menschen mit psychischen Krankheiten zu verringern.
Katrin Ohlendorf ist am Mikrofon. Willkommen im Hörsaal. Ja, wie ist das mit euch? Was wisst ihr über Depressionen, bipolare Störung oder Schizophrenie? Wenn ihr jetzt niemanden persönlich kennt, wie stellt ihr euch Menschen vor, die unter so einer psychischen Erkrankung leiden? Oder anders, würdet ihr einen Nachbar oder einen Mitbewohner haben wollen, der depressiv ist? Oder wie würdet ihr mit einem Arbeitskollegen umgehen, von dem ihr wisst, dass er eine Psychose hatte? Oder zum Beispiel mit einem alkoholkranken Verwandten? Solchen Fragen geht Georg Schomerus nach, den wir eben schon mal kurz gehört haben. Er ist Psychiater und stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie der Universitätsmedizin Greifswald. Unter anderem erforscht er unsere Einstellung zu psychischen Krankheiten und wie man die verbessern könnte. Denn, so meint er, die verschlechtern sich derzeit. Zum Nachteil der Betroffenen. Kein Wunder. Wissen, Glaube, Vorurteil. Einstellungen der Bevölkerung zu psychischen Krankheiten. So heißt der Vortrag von Georg Schomerus, den wir gleich hören werden. Gehalten hat er den am 10. Januar 2017 an der Uni Köln, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung »Der ganz normale Wahnsinn – Psychische Erkrankungen als gesellschaftliche Aufgabe«. Die hat das CERES organisiert, das Cologne Center of Rights, Economics and Social Sciences of Health, das den Vortrag auch für uns aufgezeichnet hat. Einen Link zu den Folien dazu findet ihr übrigens auf unserer Homepage. Ja, und weil wir wissen wollten, wie sich das dann für die Betroffenen selbst anfühlt, haben wir nach dem Vortrag noch einen Gast, Martin Lindheimer vom Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen. Und mit ihm sprechen wir nicht nur über seine persönliche Geschichte und den Vortrag, und ich kann schon mal so viel sagen, dass er ganz schön kritisch ist, sondern auch über die Frage, ob und wann Zwang gegenüber psychisch Erkrankten möglicherweise gerechtfertigt ist. Und damit greifen wir schon ein bisschen vor. Das ist nämlich das Thema unserer nächsten Hörsaalsendung. Jetzt aber erstmal Georg Schomerus über die Einstellungen zu psychischen Krankheiten in der Bevölkerung.
Stigma ist ja so ein bisschen ein Schlagwort geworden. Also viele Leute nehmen irgendwie in Anspruch, stigmatisiert zu sein. Das ist irgendwie so ein bisschen ein korrekter Begriff, der irgendwas mit Opfersein zu tun hat. Man kann es aber auch versuchen, in ein überprüfbares theoretisches Konzept zu überführen. Das haben die amerikanischen Soziologen Bruce Link und Joe Feele getan und haben ein ganz einflussreiches Modell von Stigmatisierung aufgestellt, das im Grunde einen sehr alltäglichen Prozess, nämlich den der Stereotypisierung, anwendet auf den Fall, dass eine bestimmte Gruppe dann am Ende aufgrund dieser Prozesse benachteiligt wird. Das Ganze fängt an mit dem Labeling, mit dem Benennen einer Normabweichung. Das ist was sehr Alltägliches. Also wenn jetzt jemand hier reinkommt und eine blaue Jacke anhat und Sie sehen gerade, wie er sein gelbes Fahrrad vor der Tür abgestellt hat, dann ist das irgendwie seltsam und Sie denken, was macht der Postbote hier? Also man sieht, der ist irgendwie anders und man hat dann ein Label, das ist wahrscheinlich jemand von der Post. Und dann hat man eine Schublade, da steht Postbote drauf und da hat man bestimmte Erwartungen drin oder bestimmte Vorstellungen, wie so ein Postbote ist, also meistens freundlich, zuvorkommend, wahrscheinlich. Vielleicht hat er sogar Post für mich, also durchaus ein erfreuliches Ereignis. Das können aber, wenn es ein anderes Label ist, auch negative Stereotype sein. Also heute, als ich hier mit der Bahn ankam, wurde ich angesprochen von einem, ich glaube, Obdachlosen. Also jemand, der jedenfalls, der hat einen Pappbecher in der Hand und schüttelte damit rum und wollte offensichtlich Geld von mir. Ich kenne diesen Menschen nicht, ich weiß gar nicht, wie der ist, ich weiß auch nicht, wie er da hingekommen ist, aber ich hatte eine bestimmte Vorstellung und auch eine Reaktion. Das führt zu einer emotionalen Reaktion. Man fühlt sich dann vielleicht unbehaglich oder ist so ein bisschen angespannt. Und das Ganze können Sie jetzt auch auf Leute mit psychischen Krankheiten anwenden. Wenn man jetzt also bei der Benennung der Normabweichung anfängt, dann wäre das die Diagnose. Also jemand, der eine psychische Krankheit bekommt und dann in Behandlung geht, der bekommt dann eine Diagnose und weiß dann, was er hat. Und damit geht dann bei vielen Leuten eine Schublade auf, wo sie Vorstellungen haben, wie jemand, der das hat, wohl ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel 6 Wochen auf der Arbeit gefehlt hat und dann zurückkommt und sagt, ja, ich war erst Entzug und dann Langzeittherapie, weil ich alkoholabhängig war, dann gehen bei allen Leuten, mit denen sie das erzählen, sozusagen die Schubladen auf und die denken, oh, ein Alkoholiker. Und da sind dann auch bestimmte Stereotype drin, dass derjenige unzuverlässig ist zum Beispiel. Und das führt dann zu emotionalen Reaktionen. Oder wenn man jemandem sagen muss, dass man wegen einer Depression in Behandlung war oder dass man früher mal eine Schizophrenie hatte oder die immer noch hat oder eine bipolare Störung. Es gibt sehr viele psychische Erkrankungen. Und jedes Mal hat man damit ein Label auf der Stirn, ein Etikett und löst damit bei dem Gegenüber was aus, was erstmal gar nichts damit zu tun hat, wie man wirklich ist, sondern nur mit dem Label. Und das kann dann zu Diskriminierung führen. Also eine Ungleichbehandlung, die denjenigen schlechter behandelt. Und diese Diskriminierung ist das, was die Stigmatisierung von psychisch Kranken relevant macht, weil die Leute mit der Krankheit dann anders behandelt werden aufgrund des Labels und das ist ungerecht. Sie werden schlechter behandelt, weil sie dieses Etikett haben. Und das ist dann wirksam, wenn die stigmatisierte Gruppe einer Minderheit angehört, die von einer Mehrheit, die dadurch auch mehr Macht hat, ausgegrenzt wird. Also es muss immer ein Machtgefälle da sein. Also in der Schule dürfen zum Beispiel die Schüler sich über die Lehrer lustig machen. Das ist keine Stigmatisierung, das ist einfach nur Unfug. Während wenn ein Lehrer sich bestimmte Schüler rauspickt, die ein bestimmtes Merkmal haben und die auf dem Kieker hat, dann könnte das diskriminierend sein. Wir wissen, dass das Stigma von psychischen Erkrankungen dazu führt, dass Leute keine Hilfe in Anspruch nehmen oder die Hilfe sehr viel später in Anspruch nehmen. Wenn jemand zum Beispiel mitkriegt, dass er mehr trinkt, als er eigentlich möchte und den Verdacht hat, er könnte jetzt ein Alkoholproblem haben, dann wird er alles, was in seiner Macht steht, tun, um das irgendwie ohne fremde Hilfe zu lösen. Denn wenn er erstmal sich in Hilfe begeben würde, müsste er vor aller Welt zugeben, dass er ein Alkoholproblem hat. Also das ist eine große Hürde und das gilt ähnlich auch für andere psychische Erkrankungen. Man weiß inzwischen auch, dass in Gegenden, wo stärker stigmatisiert wird, die Leute mit den Erkrankungen eine höhere Symptomlast haben als in Gegenden, wo weniger stigmatisiert wird. Dass also das kulturelle Klima, das in Bezug auf psychische Krankheiten herrscht, unmittelbaren Einfluss hat auf die Belastung, die mit der Krankheit assoziiert ist. Und inzwischen gibt es ganz gute Forschung, also Frau Oechsle aus Ulm von der Arbeitsgruppe von Herrn Rüsch hat das ganz gut untersucht bei Leuten, die eine Psychose haben, dass Leute, die viel Stigma erleben, öfter Suizidgedanken haben als Leute, die das nicht so erleben. Und wir konnten zeigen, dass in Ländern, wo insgesamt ein eher negatives Stigma gegenüber psychisch Kranken herrscht, gleichzeitig die Suizidraten höher sind als in Ländern, wo ein positives Klima herrscht. Also das ist eine Korrelation, die muss nicht kausal sein, aber es gibt jetzt also mehrere Befunde, die darauf hinweisen, dass diese Isolation, die man empfindet, weil man eine Krankheit hat, die stigmatisiert wird, dazu führt, dass man eher suizidal wird. Das ist sozusagen die ganz kurze Stigma-Einführung und ich möchte jetzt zeigen, wie sich die Vorstellungen und Einstellungen zu psychischen Krankheiten in Deutschland und auch in anderen Ländern in den letzten 20 oder 30 Jahren entwickelt haben. Einmal geht es um Krankheitsvorstellungen, was die Leute sich unter so einer Krankheit vorstellen. Dann geht es um Einstellungen zur Behandlung, die sind wichtig, weil nicht jeder ist Psychiater, sondern die meisten Leute, die psychisch krank werden, sind keine Psychiater und müssen ja dann trotzdem mit ihrer Krankheit umgehen. Also das, was die Allgemeinbevölkerung über die Behandlung von psychischen Krankheiten weiß, ist wichtig. Und dann geht es am Ende um die Einstellung zu den Betroffenen, dann um Zusammenhänge zwischen diesen Einstellungen und um Möglichkeiten, die vielleicht positiv zu beeinflussen. Insgesamt verändert sich ja die Kultur und der kulturelle Kontext. Zum Beispiel waren vor 30 oder 40 Jahren unehelich geborene Kinder ganz stark stigmatisiert. Und heute ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Das ist eher Standard. Da hat sich also der kulturelle Kontext so gewandelt, dass ein Problem einfach kein Problem mehr ist. bei der Homosexualität oder anderen sexuellen Neigungen ist man da auch auf dem Weg. Das wird normaler, das ist nicht völlig normal, aber da hat sich viel getan. Und man könnte also hoffen, dass sich da bei den psychischen Krankheiten auch was tut. Die Psychiatrie hat sich sehr stark verändert in den letzten 40 Jahren. Da gab es ja die Psychiatriereform, die Enthospitalisierung, das Großwerden der Gemeindepsychiatrie, dass also viele psychiatrische Hilfe außerhalb der Kliniken in der Gemeinde, auch gar nicht von Psychiatern, sondern von verschiedenen anderen Anbietern eben angeboten wird. Es gibt die Betroffenenbewegung, die Angehörigenbewegung, also auch eine emanzipatorische Bewegung der Betroffenen. Wir haben eine engere Bindung an die somatische Medizin. Ganz viele psychiatrische Abteilungen sind jetzt an Allgemeinkrankenhäusern. Und wir haben die Fortschritte der Neurowissenschaften. Wir verstehen heute viel besser, was bei Menschen mit einer psychischen Krankheit im Gehirn vor sich geht. Das hat Auswirkungen auf die Darstellung der Depression. Das ist jetzt eine kanadische Studie, die in Nordamerika untersucht hat, inwieweit Depression in Zeitschriften als medizinische Krankheit dargestellt wird. Und das ist dann gerade in den 80ern und 90ern immer mehr geworden. Und diese Popularisierung des biologischen Wissens über psychische Krankheiten hat zu der Hoffnung geführt, dass man darüber das Stigma-Problem also total elegant lösen könnte. Und zwar nehme ich jetzt hier mal als Protagonisten dieser Richtung Herrn Holzböhr aus München, der einmal in einem Interview gesagt hat, wie beim Diabetes werden wir einmal sagen können, Sie haben eine Depression, ich erkenne es an Ihren Werten. Die Krankheit wäre dann so akzeptiert wie ein gebrochenes Bein. Das ist der Hebel, um das Stigma zu beseitigen. Also wenn man versteht, wie das funktioniert und was da falsch ist, also wenn man das reduzieren kann auf irgendwelche Gene oder irgendwelche Transmitter, dann ist das gar nicht mehr so unheimlich, dann weiß man, dafür gibt es auch eine Behandlung und dann hat sich das Stigma eigentlich von selbst erledigt. So ähnlich sagte das Herr Fusapoli, ein Bildgebungsforscher, der sagt, dass Neuroimaging dazu beitragen kann, die Wahrnehmung von persönlicher Schuld zu verringern, die mit psychischer Krankheit assoziiert ist. Es ist vermutlich weniger stigmatisierend, an einer Fehlfunktion des Gehirns zu leiden, als eine psychisch kranke Person zu sein. Das heißt, da wird so die Verantwortung verschoben. Das bin gar nicht ich, das ist nur mein Gehirn. Und tatsächlich haben sich die Vorstellungen von psychischer Krankheit in den letzten Jahren in der Allgemeinbevölkerung biologisiert. Wir haben eine Meta-Analyse gemacht von Studien, die an zwei verschiedenen Zeitpunkten Einstellungen zu Menschen mit psychischen Krankheiten erhoben haben. Ganz verschiedene Einstellungen und unter anderem die Ursachenvorstellung. Sie sehen, dass über die Jahre in verschiedenen Ländern immer mehr Leute der Aussage zustimmen, dass die Schizophrenie eine genetische oder vererbte Erkrankung ist. Und bei der Depression gibt es genau den gleichen internationalen, total einförmigen Trend, der auf einem niedrigeren Niveau anfängt, aber in die gleiche Richtung geht. Also gerade in den 90er Jahren, die ja auch vom amerikanischen Präsidenten als Decade of the Brain bezeichnet wurden, hatte das wirklich Wirkung. Also es wurde in der Allgemeinbevölkerung immer mehr verstanden, dass die psychischen Erkrankungen was mit den Genen oder mit Vererbung zu tun haben. Auch die Einstellungen zur Behandlung haben sich in diesem Zeitraum verändert. Da kann ich jetzt zurückgreifen auf eine eigene Bevölkerungsstudie, die wir 2011 in Deutschland gemacht haben, zu drei Krankheitsbildern, Schizophrenie, Depression und Alkoholabhängigkeit, wo wir jeweils etwa 1200 Leute persönlich in Interviews haben befragen lassen. Das waren zufällig ausgewählte repräsentative Stichproben. Und das konnten wir vergleichen mit einer methodisch ganz identischen Untersuchung, die Herr Angermeier schon 1990, 1993 in Deutschland gemacht hat, zu den gleichen Krankheitsbildern. Und da konnte man, weil die Methodik wirklich identisch war, gucken, was sich sozusagen netto an Einstellungen verändert hat zwischen diesen beiden Untersuchungszeitpunkten. Und da ging es jetzt um die Empfehlung von Behandlung für Menschen, die eine dieser drei Krankheiten haben. Und da sehen Sie, dass für Schizophrenie, Depression und Alkoholabhängigkeit Medikamente populärer werden. Und Psychotherapie wird auch populärer und ist insgesamt viel, viel beliebter als Medikamente. Das ist ein ganz konsistenter Befund. Hier kommt nochmal so ein Blasenbild, das ist ganz neu. Das ist eine Studie, die wird jetzt im Februar in World Psychiatry erscheinen, wo es nochmal um ein Update des Reviews geht, speziell in Bezug auf Behandlungsempfehlungen oder Einstellungen zur Behandlung und zur Psychiatrie. Und Sie sehen, dass in verschiedenen Ländern insgesamt die Empfehlung von Medikamenten und Psychotherapie für die Schizophrenie oder Medikamenten und Psychotherapie für die Depression jeweils populärer wird. Und auch da ist die gerade für die Psychotherapie deutlich höher als für die Medikamente für beide Erkrankungen. Aber es gibt nur eine Richtung, die geht nach oben. Die professionelle Behandlung für schwere psychische Erkrankungen hat also mehr Akzeptanz gefunden. Mehr Leute sagen, das ist gut. Und das ist aus psychiatrischer Sicht eine gute Entwicklung. Denn wir wollen ja das, was wir können und was wir anbieten, auch an den Mann bringen und freuen uns deshalb, wenn Leute auch erwarten, dass ihnen das helfen könnte. Wir haben auch gemessen die Einstellung zum psychiatrischen Krankenhaus. Und auch die ist insgesamt positiver geworden. Also ich habe die positiven Annahmen grün eingefärbt und die negativen eher grau. Und Sie sehen, dass viel mehr Leute, nämlich inzwischen über 2/3, denken, psychiatrische Krankenhäuser sind Krankenhäuser wie andere Krankenhäuser auch und bieten Schutz in einer Krise. Und inzwischen sind es weniger als 1/3, die sagen, dass man da schwer wieder rauskommt, dass es eher ein Gefängnis ist, dass man da gar nicht behandelt wird, dass man nur sediert wird oder dass sie überhaupt erst krank machen. Also typische negative Vorurteile, die einen Psychiater wie mich natürlich schmerzen und die aber weniger geworden sind. Es gibt nur eine Einstellung, die da so ein bisschen aus dem Schema rausfällt und die auch dann schon überleitet in den nächsten Teil, nämlich die Aussage, ob psychiatrische Krankenhäuser notwendig sind, um die Gesellschaft vor den Kranken zu schützen. Das ist ja eine eher negative Aussage, weil man damit ja davon ausgeht, dass die Kranken gefährlich sind und dass man sie besser in der Psychiatrie einsperren sollte, damit sie die gesunde Gesellschaft nicht stören. Und diese Aussage ist häufiger getroffen worden. Das waren 1990 40%, die das gesagt haben, und heute sind das 50%. Da sieht man, das ist irgendwie eine zweischneidige Sache. Es ist nicht alles so positiv, sondern man traut der psychiatrischen Behandlung schon was zu. Aber man möchte auch, dass sie die Sache in Ordnung bringt, weil man es nicht so richtig, also man möchte gerne, dass sie einen vor den Erkrankten schützt. Ganz ähnlich oder also in die gleiche Richtung die Frage, meinen Sie, dass ein psychisch Erkrankter unter bestimmten Bedingungen auch gegen seinen Willen in eine Klinik eingewiesen werden sollte? Die hat Herr Angermayer damals 1993 nur in den neuen Bundesländern gestellt. Deshalb vergleiche ich das jetzt auch nur mit Daten aus den neuen Bundesländern, die aber dann für demografische Veränderungen und so weiter kontrolliert sind. Das heißt, das sind jetzt ja, also kontrollierte Werte. Und da zeigte sich 1993, dass 77% genau unter bestimmten Umständen dafür sind. Und das sind 2011 ganz genauso viele. Da hat sich insgesamt nichts geändert. Aber wir haben dann diejenigen, die da Ja gesagt haben, weiter gefragt, unter welchen Bedingungen man eigentlich jetzt gegen seinen Willen eingewiesen werden sollte. Zum Beispiel, wenn der Kranke gegen sich oder andere tätlich wird, dann sagen also 95% der Leute, klar, dann muss er in die Psychiatrie. Das ist ja auch vom Gesetz genau so vorgesehen. Wenn er gegen andere tätig werden soll, das sagen 95%, wenn er sich selber das Leben nehmen will, dann sagen es immerhin noch 80%, also da ist man ein bisschen weniger streng, aber sagt immer, die große Mehrheit sagt immer noch, da muss man in die Psychiatrie. Aber dann, wenn derjenige mit der Krankheit öffentliches Ärgernis weckt, das waren 1993 knapp 40%, die gesagt haben, der sollte in die Psychiatrie, und heute sind es über 60%. Oder wenn er die verordneten Medikamente nicht einnimmt, dann waren es 30% 1993, heute sind es 40%. Oder wenn er sich immer mehr von seiner Umwelt zurückzieht, dann waren es 20%, heute sind es 30%. Oder wenn die Familie es will, das ist der schwächste Grund, aber immerhin, es sind heute mehr als damals. Es waren damals etwa 15%, heute sind es 25%. Das ist also ein Trend, das ist immer noch weniger als die Hälfte, das ist keine Mehrheitsmeinung, aber es zeigt einen Trend, dass mehr Leute das Gefühl haben, jemand, der sich unangepasst verhält, der sich der Behandlung verweigert, der sollte ruhig auch gegen seinen Willen in die Psychiatrie gebracht werden. Und das ist absolut gegen das Gesetz. Also kein Gesetz deckt das ab. Und jetzt sind wir auch schon halb bei den Einstellungen zu den Betroffenen, wie die sich verändert haben in den letzten 20 Jahren. Und da verwenden wir immer ein Maß, das nennt sich das Bedürfnis nach sozialer Distanz. Das erfragt anhand von verschiedenen hypothetischen Situationen, ob man bereit wäre, die mit einem bestimmten Menschen einzugehen. Also ob man jemand zum Beispiel in einer Depression, ob man den als Arbeitskollegen akzeptieren würde oder ob man den als Nachbarn akzeptieren würde. Das sind insgesamt je nach Skala 5 oder 7 Situationen. Und wir haben in unserer Meta-Analyse 2 Situationen rausgepickt, die in allen Skalen vertreten waren, nämlich ob man ihn als Arbeitskollegen oder als Nachbar akzeptiert. Und Sie sehen, bei der Depression ändert sich da über die letzten 25 Jahre überhaupt nichts. Und wir haben auch in unserer Erhebung 2011 das sozusagen fortgeführt. Da ändert sich auch immer noch nichts. Man ist nicht weniger, aber auch nicht mehr bereit, jemand mit so einer Erkrankung, also in verschiedenen Situationen, zu akzeptieren. Und jetzt kommt die Schizophrenie und da sehen Sie sogar einen negativen Effekt. Also sind heute weniger Leute als noch vor 20 oder 30 Jahren bereit, jemand mit einer Schizophrenie in solchen Situationen zu akzeptieren. Das waren eh weniger als bei der Depression, aber es sind noch weniger geworden. Und das ist schon spannend, weil dieser Trend sich eben über ganz verschiedene Länder und damit auch über verschiedene Untersuchungen mit jeweils etwas anderer Methodik immer wieder replizieren lässt. Und also die Studien zur Schizophrenie waren methodisch genau identisch zu den Studien zur Depression. Und bei der Schizophrenie verändert sich was und bei der Depression nicht. Und das heißt, das hat was spezifisch mit der Schizophrenie zu tun. Und der Stimulus hier ist immer jemand, der gerade akut psychotisch erkrankt ist, der sich also verstörend, nicht gefährlich, also es ist keine Fremdgefährdung drin, auch keine Eigengefährdung, aber ein verstörendes, nicht verstehbares Verhalten, jemand, der sich zurückzieht, der komische Dinge erzählt. Und dieses verstörende, nicht verstehbare, damit wollen die Leute heute weniger zu tun haben als Anfang der 90er Jahre. Das ist keine gute Nachricht. Hier nochmal der Vergleich zwischen 1990 und 2011. Drei Situationen als Nachbar, im Freundeskreis, als Untermieter. Jetzt geht es um die Ablehnung. Und Sie sehen, dass sich die Ablehnung von jemand, also die Leute mit der Alkoholabhängigkeit werden erstmal am stärksten abgelehnt. Das bleibt aber gleich. Die mit der Depression werden am wenigsten stark abgelehnt. Das bleibt auch gleich. Und die mit der Schizophrenie, da steigt die Ablehnung über ganz verschiedene Situationen hinweg. Ein ganz robuster Befund, der eben auch in anderen Ländern identisch gefunden wurde, das hat irgendwas mit dem Zeitgeist zu tun. Oder, also jetzt erstmal die Zusammenfassung, die Vorstellungen von psychischen Krankheiten sind biologischer geworden, Psychotherapie und Psychopharmakotherapie haben an Popularität gewonnen, das psychiatrische Krankenhaus hat viel von seinem Schrecken verloren, das sind alles Sachen, die sind irgendwie gut. Gleichzeitig ist die präferierte Schwelle zur Zwangseinweisung gesunken und die Einstellungen zu den Betroffenen haben sich nicht verbessert, sondern im Fall der Schizophrenie sogar verschlechtert. Und da fragt man sich, warum ist das so? Und jetzt könnte man überlegen, ob diese beiden Entwicklungen was miteinander zu tun haben, ob so ein sehr biologisches Krankheitsmodell vielleicht gar nicht die Ablehnung verringert, sondern sie vielleicht sogar erhöht. Und das ist der nächste Unterpunkt. Wie hängen Krankheitsvorstellungen und Einstellungen zusammen? Also die Einstellung zu den Betroffenen, haben die was zu tun von dem Bild, was ich von der Krankheit habe? Das haben wir untersucht, und zwar jetzt im Querschnitt in der 2011er Umfrage und haben dafür drei Hypothesen aufgestellt. Und zwar zunächst die, glaube ich, so implizit der Bildgeber, den ich am Anfang zitiert habe, so vertreten hat. Wenn ich jetzt weiß, dass eine Krankheit einen biologischen oder genetischen Ursprung hat, dann halte ich denjenigen, der sie hat, für nicht so sehr verantwortlich dafür. Der kann nichts dafür, der hat weniger Schuld und dann akzeptiere ich ihn stärker. Das ist die Attributionstheorie. Also jemand wird für was, für das er nicht kann, nicht verantwortlich gemacht und dann wird er auch nicht so stark abgelehnt. Die gegenteilige Theorie ist, dass durch so eine Betonung von biologischen Ursachen die Andersartigkeit betont wird und damit dann auch die Gefährlichkeit. Wenn jemand eine genetische Krankheit hat, dann ist er ja ganz tiefgreifend anders. Dann ist er ja irgendwas in dem drin. Also die Genete sind ja die Essenz der Person in so einer genetischen Sichtweise. Deshalb heißt diese Theorie auch genetischer Essentialismus, dass man, wenn man denjenigen auf seine Gene reduziert und sagt, die sind irgendwie falsch, der hat eine genetische Krankheit, dann verstärkt das die Andersartigkeit. Und das gilt auch für andere biologische Erklärungen. Wenn da eine Transmitterstörung ist, dann ist da ja irgendwas im Gehirn, was anders funktioniert, was man dann vielleicht weniger gut beeinflussen kann. Also dass das dann eher die Gefährlichkeit verstärkt und dann damit die Akzeptanz sinkt. Und die dritte Hypothese ist die optimistische, die auch von vielen biologischen Forschern so immer gerne gesagt wird. Wenn wir jetzt nämlich die Ursache kennen, dann haben wir in 10 Jahren die Behandlung dafür. Das sagen die schon seit 20 Jahren und das hat sich also gerade in der Behandlung noch nicht so wahnsinnig viel. Also wir haben sehr, sehr gute Medikamente, aber die sind nicht aufgrund von irgendwelchen genetischen Untersuchungen entstanden, sondern eher, weil man ganz viele Substanzen durchprobiert hat und dann hat man eine gefunden, die geholfen hat und dann hat man überlegt, warum hilft die eigentlich? Also eher sozusagen hintenrum. Aber der genetische Optimismus sagt, wir müssen ganz viel über die Krankheiten wissen, damit wir sie gezielt behandeln können. Und wenn das so durchschlagend wäre, dann müsste eine genetische Vorstellung auch dazu führen, dass die Leute eher besser akzeptiert werden. Und das haben wir getestet und ich nehme jetzt mal das Ergebnis vorweg. Insgesamt kommt dann raus, dass die Akzeptanz sinkt, je stärker jemand eine biologische Vorstellung von so einer Erkrankung hat in der allgemeinen Bevölkerung. Also müsste man jetzt Herrn Holzbauer sagen, so einfach funktioniert das nicht. Psychische Krankheiten sind nichts, was man einfach biologisch verstehen muss und dann findet man das gar nicht mehr so schlimm, sondern die sind ja erstmal verstörend. Und es geht auch um unsere Bereitschaft, mit sowas Verstörendem umzugehen. Und mit solchen sehr reduktionistischen biologischen Erklärungen richtet man möglicherweise in diesem Verständnis mehr Schaden an als Nutzen. Ja, kann man denn jetzt was dagegen machen? Also biologisch das Ganze sozusagen klein zu erklären, das funktioniert nicht. Wir haben viele Erfahrungen in Anti-Stigma-Kampagnen und was nicht so gut hilft, sind große Kampagnen. Also dass man irgendwo Plakatwände klebt oder Kinospots schaltet und den Leuten erklärt oder sie versucht irgendwie zu beeinflussen. Das hilft so lange, die Leute das sehen und kurz danach und lässt dann schnell wieder nach. Das ist also sehr teuer dafür, dass es wenig bringt. Gut ist, wenn man in bestimmten Zielgruppen kontaktbasierte Interventionen macht, also die Leute tatsächlich in Kontakt mit jemandem bringt, der das Problem hat. Und es gibt auch sogenannte userzentrierte Interventionen, wo man sich also den Betroffenen zuwendet und die darin unterstützt, mit dem Stigma umzugehen, überhaupt sich zu überlegen, inwieweit sie ihre Erkrankung öffentlich machen wollen. Und ja, ich wollte noch dieses Bild zeigen, was nochmal auf den Punkt bringt, warum, also das habe ich bei Welt Online gefunden, die Bildunterschrift ist: Vergleich eines normalen Links mit einem schizophrenen Gehirn rechts. Das Frontalhirn sorgt bei gesunden Menschen für planvolle Entscheidungen, bei Menschen mit Schizophrenie ist es gestört. Das ist im Grunde der ganze Vortrag hier auf einer Folie zusammengefasst, von der anderen Seite. Da wird erstmal ein kategorialer Unterschied gemacht. Es ist ganz klar diskriminierend, Shit so gegen normal ist irgendwie, also ist eine ziemliche Frechheit. Dann ist das erkrankte Gehirn ist kleiner, ja, gedrungen, fast primatenhaft, also es hat was wirklich sehr, sehr Abwertendes, während das Normale so gestreckt und edel erscheint. Also in diesem Bild steckt viel drin. Es ist natürlich sehr, sehr, sehr biologisch, also geradezu vulgär biologisch. Es ist diskriminierend und diese Dichotomie, die es nicht gibt. Es gibt keinen Gehirnscan, der jemand sagen kann, Sie haben eine Schizophrenie und Sie haben keine Schizophrenie. Das ist ein Wunschdenken, was aber sich nicht realisiert hat. Das sind natürlich nur aggregierte Werte von ganz vielen Leuten, die ein bestimmtes Symptombild zeigen. Aber diese Dichotomie, die ist spannend. Denn tatsächlich ist es ja gar nicht so, dass wir nur Leute haben, die entweder krank sind oder gesund sind. Das ist eine Studie, wo es darum geht, wie weit verbreitet eigentlich psychotische Symptome in der Allgemeinbevölkerung sind. Die gepunktete Linie, das sind Leute mit einer Psychose und unten sind ganz viele ziemlich seltsame Symptome und viele Leute mit Psychose haben diese Symptome. Dann gibt es die durchgezogene Linie, das sind Leute mit einer Angst oder Depression, von denen haben auch viele diese Symptome, obwohl sie eine ganz andere Diagnose haben. Und die gestrichelte Linie, die untere, das ist die Allgemeinbevölkerung, ganz ohne Diagnose und selbst von denen denken viele Leute, sie werden telepathisch beeinflusst zum Beispiel. Das sind dann halt nicht 40%, sondern nur 10%, aber das ist nicht niemand. Also diese Symptome sind in der Allgemeinbevölkerung weit verbreitet und man kann deshalb sagen, die Unterschiede zwischen psychischer Krankheit und Gesundheit, die sind gar nicht qualitativ. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist eher ein Mehr oder Weniger. Manche Leute haben einfach sehr viele Symptome auf einmal, sodass sie damit nicht mehr klarkommen. Dann redet man von einer Krankheit. Und andere haben temporär weniger Symptome, nicht ganz so schwer. Und dann würde man das noch gesund nennen. Das Ganze spielt sich also auf einem Kontinuum ab zwischen gesund und krank. Und die Frage ist, wo man jetzt die Grenze zieht. Und das ist eine Frage, die uns in der Psychiatrie alle 10, 15 Jahre immer wieder sehr beschäftigt, wenn ein neues Diagnosesystem rauskommt, wie jetzt das DSM-5. Dann wird wieder debattiert, ob bestimmte Zustände jetzt schon krank sind oder nicht. Und da gibt es kein falsch oder richtig. Das ist einfach eine Frage der Konvention. Man kann die Grenze viel zu weit links setzen oder viel zu weit rechts und jedes Mal trifft es ein paar Leute zu Recht und ein paar Leute zu Unrecht. Man muss sich irgendwie einigen. Aber darunter liegt ein Kontinuum. Es gibt keinen diagnostischen Test, der eindeutig sagt, ab hier ist es krank und kurz davor war es noch normal. Es geht also um ein Mehr oder Weniger. Und wir wissen, dass Leute, die eher in diesen Mehr oder Weniger Kategorien denken bei psychischer Krankheit, insgesamt weniger Angst haben vor Leuten mit psychischen Krankheiten, mehr Empathie verspüren und die Leute auch weniger ablehnen. Weil diese Andersartigkeit, also der zentrale Schritt in diesem Stigma-Prozess, dass man unterscheidet, der ist anders als ich, der wird dadurch sozusagen aufgeweicht. Und das haben wir in einer Interventionsstudie untersucht, in einem Online-Sample, relativ kostensparend, und haben den Leuten erstmal dieses Kontinuum erklärt oder das Gegenteil erklärt, dass es einen glasklaren Unterschied gibt und es überhaupt keinen Zweifel gibt, wer krank oder gesund ist. Oder wir haben ihnen gar nichts erklärt und haben ihnen dann einen Fall, eine Frau vorgestellt, die entweder eine Schizophrenie oder eine Depression hat und das genau beschrieben, wie es der geht. Und dann haben wir nach Andersartigkeit gefragt und die Leute, die das Kontinuum vorher gelesen mussten, haben dann weniger Andersartigkeit angegeben als diejenigen, die das Dichotome gelesen haben. Und insgesamt haben sich diese beiden Werte auch von der Kontrollgruppe unterschieden und auch die soziale Akzeptanz der Person war in der Kontinuumsgruppe größer. Also damit konnten wir zeigen, dass man tatsächlich in so einem experimentellen Setting diese Einstellungen verändern kann und mit solchen Botschaften, dass es eben kein Ja oder Nein ist, sondern ein Mehr oder Weniger, die Einstellung zu den Erkrankten verbessern kann. Das hat dann Patrick Corrigan, ein ganz einflussreicher Stigmaforscher aus den USA, zum Glück kurz nach uns auch gemacht, aber er hat es ein bisschen besser gemacht. Er hat nicht nur eine Kontinuum-Botschaft und eine dichotome Botschaft den Leuten gegeben, sondern er hat es auch auf zwei verschiedene Arten ihnen gegeben. Einmal als PowerPoint-Präsentation und einmal als Video von einem Betroffenen, der das erzählt. Und rechts sehen Sie das, verglichen die Kontrollgruppe ist links, die kategorische Intervention hat diese Kontinuumsvorstellung verringert und die Kontinuumsintervention alle beide, die PowerPoint-Präsentation und der Kontakt, haben die erhöht. Und rechts sehen Sie jetzt eine Stigma-Skala und die hat sich bei der PowerPoint-Präsentation überhaupt nicht verändert. Aber wenn man jemanden in einem Video sieht, der davon erzählt und selber betroffen ist, dann hat selbst die kategorische Intervention das schon mal verringert, aber noch viel stärker hat die Kontinuumsintervention die Einstellung, also das Stigma der Leute, die das gesehen haben, verringert. Ich glaube, dass das Kontinuum, also diese Vorstellung vom Kontinuum, die so ein bisschen quer liegt zu dem, was wir in der Psychiatrie immer machen. Wir versuchen in der Psychiatrie ja eher klar zu haben, wer ist jetzt krank und wer ist nicht krank. Wen behalten wir hier, wen lassen wir nach Hause gehen, wer kriegt ein Medikament, wer kriegt kein Medikament. Also da ist man die ganze Zeit dabei, immer zu versuchen, das auseinanderzuhalten. Das ist notwendig, aber ist eben ein kognitiver Akt, um die Realität irgendwie zu kategorisieren und entspricht eben nicht wirklich dem, was darunter liegt, wo es diese klare Grenze tatsächlich gar nicht gibt. Und so eine Kontinuitätsvorstellung stärker in die Psychiatrie zu integrieren, ist eine Herausforderung. Und das stärker in Anti-Stigma-Kampagnen zu integrieren, wäre, glaube ich, sehr lohnend. Genau, und damit kann ich schon zusammenfassen. Die Einstellungen zu psychisch Kranken verändern sich. Die Behandlung wird beliebter, die Betroffenen allerdings nicht. Einseitig biologische Krankheitsmodelle können unerwünschte Wirkungen haben. Andersartigkeit und Gefährlichkeit, das sind die zentralen Stigma-Komponenten, die am meisten Einfluss auf die Ablehnung haben. Und die stärkere Betonung des Kontinuums psychischer Gesundheit und psychischer Krankheit könnte ein Weg sein, die wahrgenommene Andersartigkeit von Menschen mit psychischen Krankheiten zu verringern. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Georg Schomerus war das, stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie der Universitätsmedizin Greifswald, mit einem Vortrag über die Einstellungen der Öffentlichkeit zu psychischen Krankheiten und zu der Frage, wie man die vielleicht verbessern könnte. Ja, und wie fühlt sich das an, wenn man wegen einer psychischen Krankheit möglicherweise stigmatisiert wird? Martin Lindheimer weiß das. Er hat selbst die Erfahrung gemacht, wie es ist, in einer Psychiatrie gewesen zu sein, in seinem Fall sogar gegen seinen Willen. Er ist geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Psychiatrieerfahrene, einem gemeinnützigen Verein, den man, glaube ich, ganz treffend als Psychiatrie kritisch beschreiben kann. Und er berät selbst Betroffene. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und bevor es um den Vortrag ging, da wollte ich erstmal von ihm wissen, welche Erfahrung er damals, also vor 15 Jahren, genau gemacht hat.
Also das war im Alter von 20, kurz nach den Abiturprüfungen, dass ich für diese Abiturprüfung mich ziemlich intensiv habe vorbereiten wollen und das auch gemacht habe und auf diese fixe Idee gekommen bin, ich könnte den Schlaf ja zusammenkürzen und mir stattdessen mehr Zeit mit dem Lernen verbringen. Und das ist halt auch ein großes Geheimnis dieser angeblichen Schizophrenie. Man muss auf den Schlaf achten. Wenn man den Schlaf nicht mehr hat oder den stark verkürzt oder der halt seit längerer Zeit sehr schlecht ist, dann kommen viele Menschen in verrückte Zustände. Und das war bei mir halt auch der Fall. Das heißt also, durch diesen massiven selbstverordneten Schlafentzug, durch die Belastungen der Prüfung und durch auch psychosoziale Faktoren wie Einsamkeit oder ausgeschlossen sein aus der Gesellschaft, die also auch ja nicht ganz ungewöhnlich sein können bei jungen Männern im Alter von 20 Jahren, kam das irgendwann zu einer auffälligen, aufgedrehten Lebensphase. So, und diese aufgedrehte, auffällige Lebensphase führte dazu, dass ich in ein Einzelhandelsgeschäft gegangen bin, in dem ich früher gearbeitet habe und da mit den ehemaligen Kollegen sehr intensiv, sage ich mal, auf dem etwas verwirrten Niveau gesprochen habe, was natürlich so von außen betrachtet völlig verrückt ist, also richtig auch genervt habe, bis dieser Kollege irgendwann zum Feierabend hin dann völlig entnervt sagte, also ich möchte jetzt ganz gerne den Laden zumachen und du gehst bitte nach Hause. Und das wollte ich dann nicht. Und der Kollege hat daraufhin die Polizei gerufen, die ja nach kurzem Ansprechen eigentlich der Ansicht war, der Mensch ist durcheinander, wir rufen jetzt einen Krankenwagen. Und dieser Krankenwagen hat mich dann auch, ohne groß mit mir darüber zu sprechen, mich reingesetzt. Es lief alles völlig friedlich ab. Ich habe mich in diesen Krankenwagen gesetzt und bin dann in die örtliche Psychiatrie gebracht worden. Und ich persönlich wusste auch jetzt gar nicht, was genau passiert. Ich saß dann irgendwann in diesem Aufnahmezimmer, in diesem ärztlichen Untersuchungszimmer, wurde auch körperlich untersucht. Bei mir wurden so Grunddaten abgefragt, wo sind Sie versichert, wie heißen Sie, wo wohnen Sie und so weiter. Darauf habe ich entsprechend Auskunft gegeben. Ich muss mal sagen, insgesamt ist das ein sehr, sehr aufregendes und anstrengendes und belastendes Einweisungsgeschehen gewesen, was im Übrigen auch nicht selten ist. Und dann habe ich irgendwann, nachdem diese Untersuchungen, Vorabuntersuchungen abgeschlossen waren, gesagt, ich möchte jetzt ganz gerne nach Hause gehen. Offensichtlich stellen Sie ja hier fest, dass nichts vorliegt oder dass ich nicht krank bin. Ja, und daraufhin war die Antwort dann, dass ich mit den zur Verfügung stehenden Pflegern halt eben gegen meinen Willen und auf Androhung von Knochenbrüchen ans Bett festgebunden wurde und da mehrere Tage in der Fixierung oder in der Fesselung irgendwo im Krankenhaus lag und auch nicht losgebunden worden bin. Ja, und dann folgte danach also eine 8-wöchige geschlossene Unterbringung, in der alle möglichen Neuroleptika verabreicht worden sind in den höchsten Dosen.
Die Diagnose war dann eine Psychose, oder?
Genau, das wurde mir dann sozusagen mitgeteilt. Man sei nicht verrückt, man habe auch keine Krankheit, man habe lediglich eine Stoffwechselstörung und man sei dazu verpflichtet, diese Medikamente die nächsten 2 Jahre zu nehmen.
Sie konnten dann irgendwann auf die offene Station wechseln und dann auf die tagesklinische. Irgendwann wurden Sie entlassen, haben Sie mir schon erzählt. Was passierte dann?
Als ich dann als gesund und geheilt entlassen worden bin, wog ich 35 Kilo mehr, hatte überhaupt keine Freunde mehr, hatte auch keine Arbeitsstelle mehr und bin also in ein völlig tiefes Loch gefallen, wo ich auch aufgrund dieser Erfahrungen, dieser traumatisierenden Erfahrungen, die da gemacht worden sind mit der Psychiatrie, dann tatsächlich sagen wollte, also jetzt macht das Leben für mich keinen Sinn mehr. Ich empfinde nichts mehr, ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr lesen, ich kann kein Fernsehen mehr gucken. Es ist nichts mehr möglich, ich möchte mir eigentlich das Leben nehmen. Ich wusste aber, wenn ich mich jetzt nochmal vertrauensvoll an die Psychiatrie wenden würde mit diesen Gedanken, dass diese Tortur sich wiederholen würde. Und das wollte ich in keinem Fall. Und da ich mich dann nicht getraut habe, mich umzubringen, weil ich diese Vorstellung für meine Angehörigen recht unangenehm fand, mich dann zum Beispiel vom Dachboden abzuhängen, habe ich mich das einfach nicht getraut und habe diese Zeit dieser leeren Depression und Selbstmordgedanken dann zu Hause ausgesessen. Und irgendwann hat sich das dann Stückchen für Stückchen gebessert. Und ich habe dann möglichst viel dafür getan, nicht das zu tun, was die Psychiatrie mir empfiehlt. Und das war vor allem Berentung, Schwerbehindertenausweis, Behindertenwerkstatt, betreutes Wohnen, Betreuung. Das habe ich also alles abgelehnt und gesagt, ich möchte das nicht. Ja, und ich bin auch heute der Ansicht, dass wenn jemand versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, fernab von den Ratschlägen der Psychiatrie, dass diese Menschen die größte Chance haben, wieder gesund zu werden. Und auch die Zuwendung zu der Selbsthilfe, also auch zu gucken, welche Sachen mache ich vielleicht selber falsch in meinem Leben, was kann ich vielleicht besser machen, da in Selbsthilfegruppen zu überlegen, da sich Hilfe von Menschen zu holen, die bereits von der Psychiatrie unabhängig geworden sind, das kann ich nur jedem empfehlen und das tue ich auch immer wieder, weil das einfach auch den Blick dafür öffnet, zu sagen, es gibt noch was anderes als das schiere, plumpe Tabletten einnehmen und in die Psychiatrie zurückkehren, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht mehr.
Den Blick öffnen, das kann ich nachvollziehen. Gleichwohl habe ich das Gefühl, das könnte auch gefährlich sein. Also in Ihrem Fall klingt das so, als wäre das eine sinnvolle Entscheidung gewesen, sich davon zu lösen. Ich frage mich aber, ob man generell so einen Ratschlag geben kann und geben darf. Glauben Sie, dass es generell bei allen, ich sage jetzt mal Krankheitsbildern, angeraten ist, sich wirklich komplett aus dieser fachlichen Betreuung, sei sie auch so noch nicht so ausgereift, wie sie Ihrer Ansicht nach ist, aber glauben Sie, dass es in jedem Fall besser ist, sich davon fernzuhalten?
Also ich kann nur sagen, für mich bedeutet ein Leben in Lebensqualität halt auch Selbstbestimmung. Das bedeutet für mich auch, die Freiheit zu haben, krank zu sein. Und ich denke, dass die Arztgläubigkeit in der Gesellschaft sehr stark verbreitet ist und dass die Standardantwort der Psychiatrie eigentlich immer lautet, Sie müssen diese Tabletten hier nehmen, das ist die Basis einer jeden Behandlung, die wir durchführen. Ich denke, da ist der Ratschlag genauso platt. Aus der Erfahrung der Selbsthilfe kann ich nur sagen, den meisten Menschen, die den Weg um die Psychiatrie möglichst groß herum gemacht haben, denen geht es auf Dauer besser als denen, die sich völlig der Psychiatrie anvertraut haben und halt ständig darüber auch klagen müssen, wie schlecht die Behandlung ist und wie schlecht sie von dem Psychiater behandelt werden und wie schlecht es ihnen geht. Und das Thema, was heute häufig angesprochen wird, was ist mit der Gefährlichkeit von diesen Menschen? Das ist völliger Blödsinn. Also wenn jemand, wie zum Beispiel jetzt kürzlich jemand in Düsseldorf im Hauptbahnhof mit einer Axt durch den Hauptbahnhof läuft, aus welchen Gründen auch immer, das ist jetzt erstmal zweitrangig, aber wenn jemand so etwas macht, aus welchen Gründen auch immer er das tut, dann gehört er natürlich unschädlich gemacht. Das ist auch ganz klar und dafür gibt es die Polizei.
Ja, darüber sprechen wir gleich nochmal, also über den Zwang und über Ihre Kritik in der Psychiatrie. Aber erstmal würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar über den Vortrag von Herrn Schomerus noch ein bisschen sprechen. Wie hat sich denn Ihrer Ansicht nach die Einstellung gegenüber psychischen Krankheiten verändert?
Also ich glaube, dass es weiterhin eine sehr stark stigmatisierte Einstellung gibt gegenüber Menschen, die man als psychisch krank bezeichnet. Und die Gesellschaft kann natürlich auch auf diese Menschen hinabblicken und sagen, ja, die haben das nicht geschafft, diesen gesellschaftlichen Druck auszuhalten. Die sind halt daran zusammengebrochen oder haben daran Schaden genommen und wir sind die Stärkeren. Und in der Regel ist das so, wenn jemand in der Psychiatrie gewesen ist, dass seine beruflichen Ambitionen eigentlich damit beendet sind. Häufig führt die Psychiatrie zur Armut und ist auch in dem Sinne eine Armutsfalle und auch eine gesellschaftliche Ausgrenzung. Man kann sich das bei den Menschen mit Verrücktheiten, sogenannten Psychosen, gut vorstellen, dass sich das komplette Umfeld des Menschen verändert, indem sich die Leute, Nachbarn, Freunde, Verwandten völlig anders verhalten als vor der Phase, wo jemand verrückt gewesen ist.
Wenn das so verbreitet ist oder auch bestimmte Symptomatiken so weit verbreitet sind, woran liegt das Ihrer Ansicht nach, dass das immer noch mit so einem großen Stigma behaftet ist?
Naja, es geht ja darum, sich abzugrenzen und zu sagen, die sind krank und wir sind gesund. Warum ist es mit einem großen Stigma behaftet? Ich glaube gar nicht, dass das so für die Menschen mit Psychiatrieerfahrung das Hauptproblem ist.
Sondern?
Das ist mit ein wichtiges und gewichtiges Problem, die gesellschaftliche Ausgrenzung. Aber diese Stigmadiskussion wird ja vor allem von der Psychiatrie geführt. Und sie soll dazu dienen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung, sich behandeln zu lassen, steigt. Und das sehe ich äußerst kritisch. Wenn man sich, wie der Herr Schomerus vorhin angeführt hat, mit Homosexuellen zum Beispiel vergleicht, die ja vor 40 Jahren auch als psychisch krank galten, so ist deren Emanzipation ja nicht darauf zurückzuführen, dass die Psychiatrie sie hat freigelassen oder gesagt hat, ihr seid nicht mehr krank, sondern darauf zurückzuführen, dass diese Menschen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir lassen uns nicht mehr psychiatrisieren von euch. Also diese Stigmatisierungsdiskussion wird vor allem durch die Psychiatrie initiiert, die die Behandlungsakzeptanz erhöhen möchte dadurch und sich eigentlich nur sozusagen ausgibt als Vertreter von Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Das sind sie aber nicht, sondern sie möchten mehr Behandlungsfälle damit produzieren und mehr Menschen in ihre Behandlungen bringen.
Glauben Sie, dass es per se so ist, dass die versuchen, sich sozusagen in Anführungsstrichen Kunden zu schaffen, dass da nicht auch ebenso viele Leute drunter sind, die tatsächlich helfen wollen?
Also per se ist es natürlich schwierig. Man kann natürlich nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Trotzdem ist das ein perfides System. Also natürlich gibt es Menschen, die anders arbeiten. Es gibt in Deutschland insgesamt so 4 bis 5 Psychiatrien oder auch psychiatrische Chefärzte, die versuchen anders mit Menschen mit seelischen Ausnahmezuständen umzugehen. Die also zum Beispiel völlig komplett auf geschlossene Türen verzichten können oder die komplett auf Zwangsbehandlung, also Behandlung gegen den Willen, verzichten können. Es gibt da sehr gute Beispiele, auch in verschiedenen Städten. Also man kann per se nicht alle Psychiater da über einen Kamm scheren. Nur ich aus meiner Sicht sehe halt sehr häufig, dass am Beispiel von Robert Enke, ein prominentes Suizidopfer, der ja in bester psychiatrischer Behandlung war, die man sich überhaupt leisten kann, weil er ja nur auch privat versichert ist, beim Dr. Valentin Marxer in Köln und sich das Leben genommen hat. Und die Psychiatrie hat nichts Besseres zu tun, als sich dann dreist ins Fernsehen zu setzen und zu sagen, oh Gott, was für ein tragischer Fall. Sollten Sie mal an Depressionen leiden, bitte, bitte begeben Sie sich in unsere Hände. Das ist
Also ich kann jetzt nur aus persönlicher Sicht sagen, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die eine richtige Depression hatten, die in der Psychiatrie waren und denen es tatsächlich geholfen hat, die nachhaltig gesundet sind und auch nicht wieder zurückkehren mussten in die Psychiatrie. Also die Fälle gibt es ja auch.
Natürlich, das ist wünschenswert. Sie müssen bedenken, wenn wir als Bundesverband Psychiatrieerfahrene arbeiten oder jemanden beraten, dann sind das ja häufig auch Menschen, bei denen das nicht so gelaufen ist. Also die sehr unzufrieden sind mit der Behandlung oder wo auch wirklich massives Leid zugefügt worden ist seitens der Psychiatrie, die immer wieder zurückkehren und die stark unter dem, was da passiert, leiden.
Ich würde gerne nochmal auf das Stigma zurückkommen, weil einerseits sagen Sie, dass diese Stigma-Diskussion eher im Psychiatrieumfeld geführt wird. Auf der anderen Seite haben Sie schon beschrieben, dass wenn man mal in der Psychiatrie war, man zum Beispiel tatsächlich Nachteile im Arbeitsleben und so weiter hat. Das heißt, dass es ja doch ein Problem ist, was auch von der Bevölkerungsseite ausgeht und eben nicht nur aus diesem fachlichen Umfeld.
Das ist korrekt, ja. Es ist natürlich von der Gesellschaft auch ausgehend, von der gesellschaftlichen Haltung gegenüber dem, was normal ist. Ich sag mal so, wir haben alle eine Vorstellung davon, was die Realität ist und alle eine Vorstellung davon, was normal ist. Und wenn Menschen aus irgendwelchen Gründen aus dieser Vorstellung herausfallen, dann kann das sehr schnell in eine Stigmatisierung kippen. Das ist richtig. Aber es ist nicht, aus meiner Sicht, nicht das Grundproblem, um das es hier gehen kann.
Sondern das Grundproblem ist die Art und Weise, wie die Psychiatrie arbeitet, Ihrer Ansicht nach.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, es gibt ja nun auch wirklich, also ich sag mal, Menschen in seelischen Notlagen sind ja nun mal besonders schutzbedürftig und sind vielleicht auch eine Zeit lang nicht in der Lage, ihre Situation gut einschätzen zu können. Und die Antwort der Psychiatrie ist in aller Regel, dass man sagt, es handelt sich ja hier rein um eine Stoffwechselstörung des Gehirns. Dadurch wird ja, hat ja schon mehreres auch gesagt, man versucht, die Depression oder die Niedergeschlagenheit oder die Aufgedrehtheit auf ein Level zu bringen, wo man sagt, es handelt sich hier nur um eine reine gehirnorganische Fehlfunktion. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist die Antwort immer Tabletten, Psychopharmaka. Und man darf bei der Diskussion um psychische Krankheiten oder um Psychiatrie das Thema Psychopharmaka nicht unten runterfallen lassen, weil Sie müssen bedenken, eine Packung Neuroleptika oder eine Packung Antidepressiva kostet 500 Euro. Da sind also massive wirtschaftliche Interessen dahinter, die die Gesellschaft auch dahin bringen wollen, dass jegliche psychische oder seelische Abweichung mit Tabletten zu behandeln ist.
Also ich versuche das mal zusammenzufassen. Ihrer Ansicht nach gibt es drei wichtige Punkte. Erstens fehlt in der Gesellschaft die Akzeptanz für psychische Erkrankungen oder Normabweichung. Zweitens kritisieren Sie die Arbeitsweise der Psychiatrie und drittens die, ja, ich sag mal, Fixiertheit auf Medikamente bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, auch was die Motive der Pharmaindustrie angeht, zu der Sie auch eine klare Meinung geäußert haben. Ich möchte aber an dieser Stelle gerne nochmal näher auf den Punkt Zwangseinweisung eingehen. Den haben wir eben auch schon mal angerissen. Das ist nämlich Thema in unserer nächsten Hörsaalsendung morgen und da möchte ich jetzt gerne schon mal ein bisschen vorgreifen. Laut Bundesamt für Justiz gibt es ja bis zu gut 140.000 Zwangseinweisungen pro Jahr in Deutschland. Da sind Straftäter nicht mitgerechnet. Die Zahl ist von 2015. Laut Ihrem Verband sind es um die 240.000. Und Sie haben eben erwähnt, es gibt Kliniken, die ohne geschlossene Abteilung und ohne Zwang auskommen. Aus Ihrer persönlichen Erfahrung raus und auch aus den Erfahrungen, die Sie in Ihrer Verbandsarbeit gesammelt haben, kann ich diese eher psychiatrieskeptische Haltung auch nachvollziehen. Ich habe mich im Vorfeld der Sendung aber auch mit Psychiatern unterhalten und die wiederum sagen, es gibt auch Fälle, da geht es halt nicht ohne Zwang. Und das zu entscheiden, sagen sie, das machen sie sich auch nicht einfach. Das ist super schwierig. Also zu wissen, was ist das Beste jetzt wirklich für diesen Menschen und ist er in der Lage, das zu erkennen und zu entscheiden in seinem Sinne?
Naja, also ich bin der Ansicht, dass es den Menschen in jeder Zeit freistehen sollte, über seine Gesundheit zu entscheiden. Also es gibt in der Behindertenrechtskonvention die ganz eindeutige Aussage unter Artikel 14, unter den Menschenrechten, es gibt die Freiheit zur Krankheit. Es gibt die Freiheit, dass ein Mensch nicht aufgrund seiner Behinderung eingesperrt werden darf. Und das sind Menschenrechte, die kann ich nicht von Fall zu Fall unterschiedlich auslegen. Der Mensch hat sie, weil er ein Mensch ist. Und er hat sie auch in Situationen, wo jemand anderes der Ansicht ist, er könne darüber nicht mehr entscheiden, was er wolle. Die Psychiatrie behauptet, sie möchte sich vor die Menschenschützen stellen, weil sie können selbst nicht mehr für sich entscheiden, was sie möchten. Ich denke, der Psychiatrie ist da freie Hand gegeben, weil wir wissen auch, dass viele, viele Menschen sich nach psychiatrischer Behandlung das Leben nehmen. Und da schaut niemand hin. Und unsere Aufforderung ist es seit Jahren, dass man innerhalb der Zeit der Einweisung, also innerhalb des stationären Aufenthaltes, und auch ein Jahr nach Entlassung zählen soll, wie viele Menschen versterben. Weil wir wissen, dass sich viele Menschen, wie gesagt, aufgrund dieser massiven Menschenrechtseinschränkung, aufgrund dieser massiven Gewalterfahrung und auch aufgrund dieser persönlichkeitsverändernden Neuroleptika oder Psychopharmaka, die da gegeben werden, einfach das Leben nehmen. Ja, und das möchten wir untersucht wissen. Wir möchten das klar belegt haben. Und dann muss man die Diskussion über diese angebliche Hilfe und diese Ethik noch einmal ganz von vorne führen.
Ja, aber das sind ja zweierlei Dinge. Das eine ist ja die Entscheidung, behalte ich jetzt jemand hier gegen seinen Willen oder nicht? Und das andere ist dann die Sache, was in der Psychiatrie passiert. Ich würde nochmal auf diese Entscheidung zurückkommen. Schließen Sie denn aus, dass es Situationen gibt, ich sage jetzt mal schwere Depressionen mit Suizidgefahr oder eine schwere Psychose? Also schließen Sie aus, dass es Situationen gibt, wo es tatsächlich so ist, dass ein Mensch eben in dem Moment nicht weiß, was das Beste für ihn ist und es legitim ist, dass jemand zu seinem Wohl gegen seinen Willen entscheidet?
Das ist jetzt sehr hypothetisch. Also wir leben in einem Land, in dem ich ja sage, ich bin in einem demokratischen Rechtsstaat und ich habe die Freiheit zu entscheiden, dass ich auch Dinge machen darf, die andere nicht für richtig halten. Das Beispiel ist Zigarettenrauchen. Das Beispiel ist illegale Drogen zu sich nehmen, da sind wir uns alle relativ einig, dass es ungesund ist. Das ist auch bewiesen. Aber ich habe die Freiheit, in jeder Situation zu entscheiden, ob ich das Falsche oder das Richtige tun kann.
Ja, das ist richtig. Nur die Annahme ist ja, dass Sie in dem Moment aufgrund der Krankheit eben nicht frei sind in Ihrer Entscheidung. Das ist ja diese Grundannahme, dass jemand, der in einer schweren Depression meinetwegen steckt und sagt, ich möchte mich umbringen, eben nicht unter anderen Umständen, wenn er in einem gesünderen Stadium wäre, diese Entscheidung zu treffen würde. Das ist ja die Annahme. Und das würde mich interessieren, ob Sie wirklich per se denken, dass also unter jeglicher krankheitlichen Voraussetzung, also auch schwere Psychose oder schwere Depression, dass das nie legitim ist, dass jemand sagt, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir für diesen Menschen entscheiden müssen.
Naja, also ich habe Menschen erlebt, die das durchaus als hilfreich empfanden, nach der Psychiatrie gesagt zu haben, es hat mir geholfen, dass ich da eine gewisse Zeit gewesen bin und von meinen Selbstmordgedanken weggebracht worden bin. Das kommt vor, das gibt es ja. Das kann man per se nicht ausschließen.
Also das heißt, dass diese Grundfrage, so schwierig sie ist, durchaus in beide Richtungen entschieden werden kann, dass aber das Grundproblem ist, dass die Entscheidungen teilweise falsch getroffen werden und dass die Behandlung an sich in den Psychiatrien in Deutschland Ihrer Ansicht nach nicht optimal auf die Menschen ausgerichtet ist.
Naja, also was ist die Antwort des Menschen, der sich in die Psychiatrie begibt oder in die Psychiatrie gebracht wird? Welche Antworten bekommt er, wenn er sagt, ich möchte nicht mehr oder ich möchte das Leben nicht mehr, weil es mir nicht mehr gefällt? Die Antwort ist in erster Linie das Einsperren, das Zwangsbehandeln und das dort aufbewahren. Ja? Die Betroffenen beklagen ja alle reihenweise, es hat niemand mit mir gesprochen. 6 Wochen lang hatte ich keine Gespräche. Also was für eine Antwort auf seelisches Leid oder auf was für eine Antwort auf Suizid bekomme ich denn von der Psychiatrie? Ja? Das sind ja völlig unzureichende Antworten, wenn ich nur eingesperrt werde und die Antwort lautet, Sie müssen jetzt diese Medikamente nehmen und wir müssen warten, bis die anschlagen. Ja? Das Problem, was viele Menschen haben, ist ja nun mal ein psychosoziales. Psychosozial heißt, in der Ehe gibt es Probleme, im Beruf gibt es Probleme, mit den Kindern gibt es Probleme. Den Menschen drückt ja sicherlich etwas, was ihn beschäftigt. Und die Psychiatrie, wie gesagt, möchte ja zum Biologismus und sagen, ja, ihre Depression oder ihre Verrücktheit ist ja rein biologisch. Von daher ist das Gespräch auch obsolet. Sie müssen mit dem Patienten nicht mehr sprechen, weil es handelt sich ja bloß um eine Gehirnstoffwechselstörung und nicht um irgendwelche psychosozialen Faktoren.
Wie müsste denn Ihrer Ansicht nach idealerweise, also jetzt gehen wir nochmal von dem Fall aus, wir haben einen schwer depressiven Menschen, der Selbstmordgedanken hat. Wie müsste mit diesem Menschen dann umgegangen werden, alternativ?
Tja, das Thema Selbstmord ist nicht leicht und ich möchte mich da ungern aus dem Fenster lehnen, wie man mit diesen Menschen umgeht. Mir selbst sind Selbstmordgedanken überhaupt nicht fern. Ich hatte sie nach 3, 4 oder 4 Monaten psychiatrischer Intensivbehandlung, wollte ich mir das Leben auch übrigens nehmen, weil es keinen Sinn mehr hatte. Also zuerst mal würde ich sagen, es ist durchaus möglich, mit offenen Türen zu arbeiten. Ja, das wäre also ein Punkt zu sagen, wir machen die Türen auf. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, die Menschen einzusperren. Dann sollte die Menschen erst einmal versuchen, auch freiwillig eine Therapie anzunehmen, weil da, wo ich keine Freiwilligkeit habe, kann ich auch keine Therapie machen. Ja, das heißt also, dass das Konstrukt des Wohls des Patienten und der Compliance führt ja automatisch zu mehr Zwang und zu mehr Gewalt, weil wenn der Patient sagt, ich möchte das aber nicht, dann wird er Psychiater so lange insistieren, bis der Patient dann aufgibt. Aber das ist ja nun mal weit weg von irgendeiner Behandlung. Also ich denke, man muss halt gucken, dass diese Zwangsgeschichten aufhören, dass den Menschen mehr Freiheit gegeben wird, auch selbst zu entscheiden, was sie möchten und was sie nicht möchten. Sie sollten auch die Freiheit bekommen, zu entscheiden, ob sie Neuroleptika oder Antidepressiva nehmen wollen oder nicht. Denn es kann ja durchaus sein, dass sich eine Depression auch von alleine wieder zurückbildet oder auch ein Selbstmordgedanke ja nicht dauerhaft und immer da ist. Ja, also ich denke, da muss ganz viel passieren. Es gibt ja, wie gesagt, auch bereits erfolgreiche Ansätze, die den Umgang damit durchaus ja vorleben und zeigen. Es gibt offene Türen, es gibt Menschen, die völlig ohne Zwangsbehandlung arbeiten. Da funktionieren diese ganzen Sachen anders. Und ich denke, dahin muss sich die Psychiatrie bewegen. Sie muss halt sich auch als Dienstleister am Menschen verstehen, der auf Freiwilligkeit basiert. Und wenn jemand sich freiwillig behandeln lässt in der Psychiatrie und sich auch freiwillig in diese Hände begibt, da kann man da nichts dagegen haben.
Ja, eine sehr deutliche Meinung und ein spannender Input, viel zum Nachdenken. Vielen Dank dafür. Martin Lindheimer war das vom Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen. Ich habe mit ihm über den heutigen Vortrag von Georg Schomerus gesprochen, in dem es um Einstellungen zu psychischen Krankheiten ging. Aber auch schon über die Vorträge von morgen. Dann machen wir nämlich weiter mit dem Thema psychische Erkrankung. Dann geht es um die sehr schwierige Frage, ob, wann und wie Zwang in der Psychiatrie erlaubt ist. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss für heute und bis zur nächsten Sendung. Ciao.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.